Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sicher haben Sie das auch schon mal erlebt. Sie sitzen gemütlich bei einer Mahlzeit mit anderen am Tisch und plötzlich dreht sich das ganze Gespräch um die Ernährung. Um Vegetarismus oder Veganismus, um die Paleo-Diät, um Low-Carb-Diäten oder diverse andere Ideen, welche Nahrungsmittel jetzt für uns gesund sind und welche nicht, was ökologisch vertretbar ist und was nicht. Das Thema ist im Moment in aller Munde. Und dabei kann dann auch schon mal der seltsame Satz fallen, Brot ist böse. Brot ist böse? Ich habe zu genau diesem Stichwort auch Artikel im Internet gefunden. Brot als Nahrungsmittel ist umstritten. Letztlich geht es um die Menge an Kohlenhydraten, die wir zu uns nehmen. Aber die Menschen sind ganz grundlegend verunsichert. Glutenintoleranz ist in aller Munde. Inhaltsstoffe werden ganz genau geprüft. Unverträglichkeiten nehmen scheinbar zu. Und dann gibt es Brotersatzprodukte aus allem Möglichen. Kürbiskernmehl, Mandelmehl. Ich habe gestern noch mal geschaut bei Dens, was es so alles inzwischen gibt. Ich kenne die Körner zum Teil gar nicht. An den Theorien mag auch etwas dran sein. Aber ich merke, wie dieser Spruch mir zutiefst widerstrebt. Bei aller Einsicht sogar in den Gesamtzusammenhang. Vielleicht auch, weil das langsam den Charakter einer Ersatzreligion annimmt, dieses Thema Ernährung. Aber das ist ein anderes Thema. Ich stoße mich sehr an dem Satz, Brot ist böse, weil Brot als Symbol in der Geschichte der Menschheit immer wieder für mehr steht als nur das Nahrungsmittel. In Rom riefen die Menschen um Panem et Circenses, Brot und Spiele. Und in der Französischen Revolution schrien die Menschen nach Brot, weil sie hungerten. Käthe Kollwitz hat 1924 ein Bild gemalt mit dem Titel Brot, eine Mutter mit zwei Kindern und die Not ist übergroß sichtbar. Auch da stand das Wort für die Sehnsucht nicht nur nach Nahrung, sondern nach Frieden, nach Gerechtigkeit für die Schwächeren, nach Befreiung von Not und Elend. Brot, wenn man es hat, steht dann für gutes Leben, für Versorgtsein mit allem, was ich zum Leben brauche. Auch in der Bibel ist das Brot natürlich ein zentraler Begriff. Am bekanntesten ist die Bitte im Vater unser um das tägliche Brot. In unserem Predigttext aus Johannes 6, der Ihnen auch abgedruckt ist auf der Rückseite von dem Kanon, hat Brot noch eine andere Bedeutung. Am Anfang des Kapitels wird zunächst die Geschichte von der Speisung der 5000 erzählt. Dann diskutiert Jesus mit seinen Anhängern. Und jetzt der Text. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus ist unser Brot des Lebens. Deshalb stolpere ich über den Ausspruch, Brot ist böse, auch wenn das eigentlich ein ganz anderer Zusammenhang ist. Und ich ärgere mich über diese ganze Diskussion um die Fragwürdigkeit von Brot, wenn ich das im Hinterkopf habe. Ich weiß, natürlich geht es im Predigttext nicht um das Brot als Nahrungsmittel an sich, sondern als Symbol im übertragenen Sinn. Das ist schon klar. Und trotzdem sehe ich eine gesellschaftliche Parallele, eine Art Gleichnis in Zeiten von genereller Verunsicherung. Ich frage mich, ob das nicht mit Jesus und seiner Botschaft genauso kompliziert geworden ist. Mit der Botschaft, die wir als Gemeinde, als Christen weitererzählen wollen. Jesus Brot des Lebens, sehr umstritten, sehr in Frage gestellt. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Und wer glaubt, ist eher ein Exot, ist eher uncool. So höre ich es zumindest von meinen Schülerinnen und Schülern im Berufskolleg manchmal. Was ist passiert, dass unser Brot, unser Glaube nicht mehr richtig zu sein scheint? Überholt, altmodisch? Bis dahin, dass Menschen nach all den Missbrauchsfällen natürlich auch mit Recht der Kirche grundlegend misstrauen, sie aggressiv ablehnen. Da wird dann auch alles in einen Topf geworfen. Jesus, Glaube, die Kirche. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch Jesus kennenlernen sollte. Jesus bleibt Brot, Weg, Wahrheit, der Weinstock. Jesus ist unser Licht, unser guter Hirte. Aber wie können wir so über Jesus reden und in seinem Sinne handeln, dass dieses Brot, dieser Jesus nicht mehr fragwürdig ist, dass er nicht mehr gemieden wird, sondern gesucht wird? Die Frage nach dem Sinn unseres Lebens ist doch immer noch vorhanden. Die wird doch nie verschwinden. Eigentlich haben wir die Antwort darauf. In der Schule erlebe ich es hautnah, wie sehr sich gerade die jüngeren Menschen, die zum Teil gänzlich ohne Religion aufwachsen, nach Anerkennung und Halt suchen, nach Geborgenheit und Orientierung und versuchen, ein eigenes Weltbild, eine Lebensphilosophie zu entwickeln und manchmal sich auch einen eigenen Glauben zusammen zu konstruieren. Das Angebot an Brotersatz, das kurzfristig satt macht, ist dabei riesig. Sicherlich ist das Abtauchen ins Internet, in Serien, in Spiele nur ein Beispiel. Körperkult gehört dazu, die Ernährung, wie gesagt, die Faszination von Naturreligionen und deren Ritualen und so weiter. Da finden Menschen mehr von dem, was bei uns vielleicht abhanden gekommen ist. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das gilt. Wir wollen dieses Brot ausgeben, wir wollen dieses Brot teilen. Aber halt! Seit einigen Jahren ist es vorgeschrieben, dass bei jedem Lebensmittel die Inhaltsstoffe auf der Verpackung stehen müssen. Vielleicht liegt hier die Lösung. Wie sieht das mit den Inhaltsstoffen bei uns aus? Haben wir sie bei unserem Brot genügend bekannt gemacht? Verstehen die Menschen noch, um was es uns geht? Wer Jesus ist? Wer Jesus für sie sein könnte? Ich glaube, dass wir uns tatsächlich sehr schwer tun damit, wirklich alltagstauglich, alltagsbezogen und verständlich über unseren Glauben zu sprechen. Dass wir uns schwer tun, überhaupt über Jesus und den Glauben zu sprechen, so wie eben Petrus auch gerade ausgewichen ist. Wie können wir zum Beispiel den heutigen Predigttext so übersetzen, dass er für uns und dann auch für andere aktuell wird und unseren Alltag verändert, also wirklich tägliches Brot für uns wird? Da ist schon der erste Satz nicht einfach zu verstehen. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Und später, wer von diesem Brot isst, wird nicht sterben, vielmehr leben in Ewigkeit. Letzte Woche hat mir wieder ein Schüler gesagt, dass er das ewige Leben gar nicht braucht. Ich bin dann tot und gut ist. Und ein anderer sagt, ich will gar nicht ewig leben. Also, erstes Problem, wie übersetze ich diesen Satz und das Reden von der Ewigkeit? Ich kann ausmalen, wie schön es später bei Gott sein wird, mit Licht und Wärme und vielleicht noch einen Bibeltext zitieren, dass keine Tränen mehr sein werden. Aber das zieht dann irgendwie wenig. Es gibt ja auch keine Beweise. Also, dieser Zugang ist schon einmal schwierig. Ich muss herausfinden, warum diese jungen Menschen gar kein Interesse mehr daran haben, dass nach dem Tod noch etwas kommt. Das mag natürlich auch am Alter beziehungsweise natürlich an deren Jungsein liegen und dass das Thema einfach noch nicht relevant ist, aber das ist mir zu einfach als Erklärung. Vielleicht steckt dahinter oder ganz gewiss steckt dahinter die Einstellung, ich bin wie eine Eintagsfliege auf dieser Erde, heute da, und morgen schon wieder verschwunden. Ich bin nicht wichtig. Ob ich da gewesen bin oder nicht, interessiert letztlich keinen. Wenn wir über Tod sprechen und über Abschied nehmen, dann sagen auch ganz viele, wenn ich die provokante Frage stelle, wie stellen Sie sich Ihre Beerdigung vor, dann sagen ganz viele, ich will einfach nur vergraben werden irgendwo, es soll gar keiner mehr kommen. Also gehe ich zunächst nicht auf die Frage ein, wie das ist mit der Ewigkeit, sondern ich frage stattdessen, was hat für diese Person heute schon dieser Satz für eine Bedeutung? Ich mache deutlich, dass der Glaube nachhaltig ist. Dass es nicht um nette Ideen geht, die Jesus da verkündet, die heute interessant klingen, aber morgen schon wieder belanglos sind. Es geht um mehr. Es geht um unser ganzes Leben und warum wir hier sind. Um das Vorher und das Nachher. Es geht also darum, dass es einen Sinn gibt, warum wir hier sind. Dass das kein Zufall ist. Weil Gott, unser Vater, unsere Mutter, jeden einzelnen von uns mit Namen kennt. Unsere Existenz hier ist für Gott bedeutsam. Jede und jeder ist wichtig. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, dann spreche ich von Gottes Liebe zu uns. Natürlich ist das eine Glaubensaussage. Ohne dieses persönliche Bekenntnis komme ich auch nicht aus. Und ich muss meine ganze Persönlichkeit in die Waagschale werfen, wenn ich davon erzähle. Der andere muss spüren, dass ich da wirklich von ergriffen bin. Dass meine Kraft, mein Selbstbewusstsein aus dieser Erkenntnis heraus erwachsen ist. Beweisen kann ich nichts. Aber ich kann verständlich machen, dass das Glauben an die Ewigkeit unser Leben hier und jetzt verändert. Und mein Bekenntnis mag mit Gottes Hilfe bei dem einen oder anderen dann auf gute Erde fallen wie ein Samenkorn. Wenn es Gott gibt, dann liebt er mich, bin ich doch wichtig, das, was ich tue, hat doch Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist es dann auch wichtig, die Sache mit dem Manna zu erklären. Die meisten Menschen haben keinerlei religiöse Vorbildung mehr, kennen sich in der Bibel nicht aus, also muss man weiter ausholen. Dazu gehört es dann auch, erstmal vom Volk Israel generell etwas zu erzählen, das Gott erwählt hat, dass es 40 Jahre in der Wüste war. Und dann kann ich erzählen, wie es mit dem Manna ist. Bis heute wissen wir nicht genau, was das war, etwas Brotähnliches, das man aufsammeln konnte. Und es hielt allerdings dann immer nur einen Tag und am Sabbat zwei. Und selbst wenn es damals kurzfristig dafür gesorgt hat, dass die Israeliten nicht verhungerten, war es keine Versorgung auf Dauer. Und nun behauptet Jesus, dass er Brot vom Himmel ist, dass wir durch ihn immer genug zum Leben haben. Und jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt geht es um die wesentlichen Inhaltsstoffe des Brotes. Wir müssen sie benennen können. Wenn wir von Jesus erzählen wollen, dann ist wohl die wichtigste Frage, was bedeutet Jesus mir ganz persönlich? Was heißt das für mich, Jesus ist Brot des Lebens? Wenn ich sage, alles, was ich zum Leben brauche, dann muss ich das auch konkret formulieren können. Wir werden unseren Glauben nur dann neu und ansteckend weitergeben können, wenn wir wirklich selber verstehen und durchdrungen sind von dem, was wir sagen und davon begeistert sind. Wenn zu erkennen ist, dass unser Glaube auch was mit unserem Alltag zu tun hat und auch mit dem Alltag meines Nachbarn. Vorsicht mit allen frommen Worten und Sätzen. Die meisten Menschen verstehen die heute nicht mehr, insbesondere die Jüngeren, die wir doch so gerne hier hätten. Ich möchte Sie einladen, bei der folgenden Musik dieser Frage nachzugehen. Wer ist Jesus für mich? Ist er Brot des Lebens für mich? Wie ist er das für mich? Oder ganz allgemein, was könnte damit gemeint sein? Liebe Gemeinde, nach dem Gottesdienst wird hoffentlich Gelegenheit sein, sich darüber auch noch auszutauschen, was Sie für Gedanken hatten. Persönliche Erlebnisse, vielleicht auch Fragen und Widerstände, die in Ihnen hochgekommen sind. Ich bin gespannt. Ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt und mir ist bewusst geworden, wie sehr ich die Geschichten liebe, die Jesus erzählt hat. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die von den Arbeitern im Weinberg oder vom verlorenen Sohn. Wer diese Geschichten nicht kennt, frage mich bitte nach dem Gottesdienst. Auch das ist schon wieder ein Insiderwissen und keiner soll ausgegrenzt werden. In diesen Geschichten stecken so, so viele Alltagsbotschaften, wie wir miteinander umgehen sollen. Wie lebensnah sind diese Geschichten? Das ist für mich Lebensbrot pur, Stärkung ganz konkret, Hilfe, wenn ich in einer Situation entscheiden muss, wie ich handeln soll. Ich liebe aber auch die Geschichten über Jesus, wie er den kleinen Zachäus vom Baum holt, wie er den Jüngern die Füße wäscht, wie er die Gabe der Witwe so hochhält und ihre Hingabe. Auch wie er die Händler wütend aus dem Tempel vertreibt oder die Geschichten von den Jüngern sowie die Geschichte von Petrus mit seiner Verleugnung, da finde ich mich wieder. Ich bin auch begeistert, dass ich durch Jesus Zugang zum Alten Testament habe, die Bibel der Juden ist. So verstehe ich auch dort die Texte so gut, wie wir Christen die eben verstehen können. Aber ich muss das dann so erzählen, dass ich verstanden werde. Wenn ich von Jesus als meinem Lebensbrot spreche. Ich erzähle Geschichten von Jesus. Ich muss dann wissen, was meinen Gesprächspartner bewegt, was er braucht. Kenne ich ihn überhaupt gut genug? Weiß ich, was er zum Leben braucht? Das mag für uns untereinander hier in der Gemeinde vielleicht noch gelten. Aber wenn ich jetzt an die denke, die ganz, ganz weit weg sind, die nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben mit Kirche und Glauben, wie kann das da gelingen? Ein erster Schritt für mich ist, bewusst mit Menschen zu leben, die nicht in der Gemeinde sind. Freundschaften zu pflegen, mit Nachbarn und Berufskollegen im Gespräch zu sein, deren Sprache zu kennen, ihre Sehnsucht zu kennen, Nachrichten zu hören, politisch informiert zu sein, Musik zu hören, Filme zu sehen, also mitten im Leben zu stehen und dann natürlich trotzdem zu fragen, ganz ehrlich, zu wem schickt mich Gott und zu wem vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir in Aktivismus verfallen sollen. Was brauchen die Menschen, zu denen Gott mich schickt? Wo ist die Tür, die ihnen den Zugang zu Jesus und zum christlichen Glauben öffnet? Wovon lebe ich, was brauche ich und was verbindet mich dann mit meinem Gegenüber? Und wann ist mein Bekenntnis gefragt? Wenn mich mein Glaube begeistert, dann gelingt es mir, auch andere damit anzustecken. Und dann schenkt mir Gott den richtigen Ort, die richtige Zeit, die richtigen Worte. Und es gibt so viele Gelegenheiten, biblische Geschichten nebenbei ins Gespräch zu bringen. Es gibt so viele Alltagssituationen, die dann passen. Wir brauchen nur den Mut, das dann auch wirklich zu tun. Jesus Brot des Lebens, um diese Botschaft, also die Inhaltsstoffe, wieder glaubwürdig zu machen, braucht es also einerseits unser persönliches Bekenntnis und einen missionarischen Lebensstil. Aber es braucht natürlich auch die ganze Gemeinde als Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist unser stärkstes Zeugnis hier, unsere Gemeinschaft. In all den vielen, vielen Bereichen, in denen Menschen jetzt schon andocken, sich willkommen fühlen. Ich liebe unsere einladende Gemeinde sehr. Und wer dazukommt, der spürt den Geist, der hier weht und wird angerührt. Ich weiß das, weil ich das immer wieder erlebe, wenn Schülerinnen und Schüler bei uns hier in der Gemeinde Praktikum machen, im Checkpoint und im Lichtblick. Die wissen überhaupt nicht, worauf sie sich hier einlassen und ich schmunzel immer und bin gespannt. Und dann geht unser Miteinander an ihnen nicht spurlos vorüber. Im Gegenteil, sie kommen immer verändert wieder. Und das macht mich unglaublich glücklich. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser persönliches Bekenntnis wichtig ist und unsere persönlichen Beziehungen zu den Menschen, die uns nahestehen, damit die Menschen den Schritt über die Schwelle wagen. Also erstmal der direkte Draht. Aber dann braucht es natürlich auch Angebote, zu denen ich gerne jemanden mitnehme. Davon gibt es schon so manche. Unsere ständige Aufgabe als Gemeinde ist es, im Gebet, aber dann auch eines Herzens und Sinnes, noch mehr Wege dafür zu suchen und unsere Sprache zu ändern. Liebe Gemeinde, kehren wir noch einmal am Schluss zurück zu unserem Predigttext, in dem es auch um das Abendmahl geht. Wer von dem Brot isst? Auch hier bräuchte es wieder viel Übersetzungshilfe. Vermutlich würde ich zuerst vom letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern erzählen und wie er das gefeiert hat. Und ich würde davon erzählen, wie Jesus immer wieder mit verschiedenen Menschen an einem Tisch sitzt, um Gemeinschaft zu haben. Und dann würde ich von unserer einladenden Gemeinde schwärmen und unserer Gemeinschaft. Und darauf hoffen, dass das Samenkorn, das ich pflanzen wollte, aufgeht. Ich freue mich darauf, dass wir heute miteinander Abendmahl feiern, dass in Brot und Wein sichtbar wird, wie wir den Glauben teilen. Jesus, unser Lebensbrot. Jesus, der uns so miteinander verbindet, auf eine ganz wunderbare Weise, unaussprechlich, der unsere Herzen mit Hoffnung füllt, weil er auferstanden ist. In den letzten Wochen haben wir jetzt jeden Sonntag das Lied »Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt« miteinander gesungen und so auch heute wieder. Ein Lied voller Hoffnung, so wie unser Text auch durchwoben ist von Hoffnung. Wenn Jesus sogar vom Tod auferstanden ist, dann gibt es auch Hoffnung für uns und Hoffnung für unsere Botschaft, für das so umstrittene Lebensbrot Jesus Christus. Ich bin voller Hoffnung, dass wir Jesus, Brot des Lebens, für uns selbst neu entdecken. Und ich bin voller Hoffnung, dass wir Fantasie entwickeln und mit Begeisterung und quicklebendig das Lebensbrot neu teilen lernen. Gott schenke uns dazu seinen Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.